Überschrift: Josua, der Wüstensohn, haben wir ja schon vor 2 Wochen begonnen, mal herauszufinden, welche Rolle die Wüste spielen kann, wenn Gott bei einem Menschen den Charakter prägen und verändern will. Josua war eine zentrale Figur im Alten Testament und wir machen ja so ungefähr einmal im Jahr eine Themenreihe in unseren Predigten, in unseren Gottesdiensten hier zu alttestamentlichen Texten. Und immer wieder kann man mal so die Frage hören, ja, ist das denn überhaupt noch zeitgemäß, das Alte Testament hier in den Gottesdiensten zu betrachten? Es ist ja einfach mal so, wenn jemand eine Erbschaft hinterlässt, also wenn jemand ablebt, macht er vorher ein Testament und davon ist immer nur die neueste Version die gültige. Die neue Version löst also die frühere Version eines Vermächtnisses, eines Testamentes ab. Und warum sollte es in der Bibel denn anders sein? Wenn wir ein neues Testament haben, warum kommt dann das alte immer noch vor? Das ist doch schon längst überholt, so hört man manchmal. Das alte Testament so geprägt von Gewalt und Kriegen, ein Gott, der Völker ausradiert. Das Neue Testament ist uns da viel sympathischer. Jesus, der Mitleid hat, Barmherzigkeit, sich den Menschen zuwendet, Kinder auf dem Schoß hat und segnet. Und ist nicht dann das Alte schon längst Vergangenheit? Gerade in der Diskussion in heutiger Zeit mit Vertretern des Islam kann man dieses Argument immer wieder mal hören. Denn es wird ja vom Islam nun mehr und mehr erwartet, dass sie sich von diesen intoleranten und gewaltbereiten Texten im Koran mehr und mehr löst, um auch gesellschaftsfähig zu sein. Und dann wird immer das Vorbild des christlichen Glaubens dargestellt. Die Christen haben es ja auch geschafft, diese gewaltverherrlichenden Texte im Alten Testament hinter sich zu lassen und jetzt einem Gott der Liebe zu glauben. So muss es doch für die Muslime genauso möglich sein. Ja, schwierige Diskussion. Also ich finde es einerseits einleuchtend, was da gebracht wird. Ich finde es auch etwas sympathisch, muss ich ganz ehrlich zugestehen. Denn wer will denn schon in die Nähe eines islamistischen Terroristen gerückt werden? Nur weil er das Alte Testament jetzt noch so studiert und für gültig erklärt. Da hat es das Alte Testament tatsächlich sehr, sehr schwer, in unserer Zeit noch irgendwo das zu entfalten, wozu es eigentlich auch geschrieben worden ist und überliefert worden ist. Oftmals dient es nur noch, wenn überhaupt, als Quellenmaterial für spannende Abenteuergeschichten, die man den Kindern erzählt. Aber darüber hinaus ist es schwierig, aufgewärmte Abenteuergeschichten. Da wird sehr schnell übersehen, dass Gott bereits im Alten Testament ein Gott voller Liebe und Erbarmen ist. Und auch im Neuen Testament Gott uns als ein heiliger und gerechter Gott begegnet. Da hat sich ja überhaupt nichts verändert über diesen Wechsel der Testamente. Da wird zum Zweiten übersehen, dass es völlig unmöglich ist, die Bedeutung der zentralen Person der ganzen Weltgeschichte, Jesus Christus, zu verstehen, ohne die Grundlage des Alten Testamentes. Wir können es nicht nachvollziehen, warum Jesus leiden und sterben musste, überhaupt auf die Welt kommen musste, ohne das Alte Testament. Zum Dritten wird übersehen, dass wir Menschen des 21. Jahrhunderts aus demselben Holz geschnitzt sind wie die Menschen, die damals zu alttestamentlichen Zeiten lebten. Wir sind aus derselben Art. Und wir können uns in den alttestamentlichen Geschichten, in den ganzen Personen auch persönlich wiederfinden. So wie es denen ging damals, so sind wir genauso. Und zum Vierten wird übersehen, dass Gott damals wie auch heute noch mit allem, was er tut, um Vertrauen wirbt. Gott will, dass die Menschen, egal in welcher Zeit und auf welchem Teil dieser Erde sie leben, sich ihm anvertrauen. Und er möchte deutlich machen, ich bin vertrauenswürdig. Ihr könnt wirklich mir hinterhergehen, euch an mir orientieren, mir euer Leben zur Verfügung stellen. So dienen die Geschichten des Alten Testaments immer noch und in ungebrochener Aktualität dazu, dass wir uns heute noch im 21. Jahrhundert darin wiederfinden können und lernen können, uns zu verstehen, uns Gott anzuvertrauen und in den ganz konkreten Lebenssituationen Gott erfahren zu können, so wie er mit uns Geschichte schreiben möchte. unsere täglichen Herausforderungen anzupacken, so wie es die Menschen damals zu alttestamentlicher Zeit genauso machen mussten. Und das ist der Hintergrund auch für die diesjährige alttestamentliche Predigtreihe. Wir werden in den nächsten Wochen bis zu den Sommerferien vielleicht noch ein bisschen damit hinein in die Sommerferien einen genaueren Blick darauf werfen, wie Gott in den 40 Jahren der Wüstenzeit Josuas Charakter geprägt hat. Wir betrachten einige Ereignisse seines Lebens, bevor er dann als ungefähr 80-jähriger Mann die Führung und die Führung des Volkes Israel als Nachfolger des schon zu Lebzeiten legendären Mose antreten sollte. Die Führung für ein vielleicht 2,5 Millionen starkes Volk, wo er die Aufgabe hatte, diesem Volk Israel wieder seine Heimat zurückzugeben in diesem gelobten Land. Wir betrachten also den Teil der Biografie von Josua, der dem biblischen Buch Josua vorausgeht. Ja, vielleicht werden wir das Buch Josua dann zu einem späteren Zeitpunkt noch weiter fortsetzen. Ich möchte heute erstmal den Ausgangspunkt für diese lange Wanderung Israels durch die Wüste vorlesen, um uns einen Einblick zu geben, was denn eigentlich der Hintergrund war, dass hier ein ganzes Volk 40 Jahre lang als Nomaden in der Wüste zubringen musste. Mit all dem, was sie dabei auch erleben konnten. Ich möchte zitieren 2. Mose Kapitel 3, die Verse 7 bis 14 in der heutigen Übersetzung Neues Leben. Und Sie können es gerne auf englischer Sprache auch dann auf den Infoblättern mitlesen oder dann in Deutsch hier vorne auch an der Leinwand. Da hat es Mose so wiedergegeben. Der Herr sagte zu ihm: Ich habe gesehen, wie mein Volk in Ägypten unterdrückt wird. Und ich habe ihr Schreien gehört. Ich weiß, wie sehr es leidet. Ich bin gekommen, um sie aus der Gewalt der Ägypter zu retten und sie aus Ägypten zu führen in ein schönes, weites Land. In ein Land, in dem Milch und Honig überfließen. Das Land, in dem die Kanaaniter, Hethiter, Amoriter, Perisiter, Hiviter und die Jebusiter leben. Ich habe das Schreien der Israeliten gehört und ich habe gesehen, wie sie von den Ägyptern unterdrückt werden. Nun geh, lieber Mose, nun geh, denn ich sende dich zum Pharao. Du sollst mein Volk, die Israeliten, aus Ägypten führen. Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehe und die Israeliten aus Ägypten führen soll? Fragte Mose Gott. Er antwortete: Ich werde mit dir sein. Und dies soll der Beweis sein, dass ich dich gesandt habe. Wenn du die Israeliten aus Ägypten geführt hast, werdet ihr mir an diesem Berg dienen. Aber Mose wandte ein: Wenn ich zu den Israeliten gehe und ihnen sage, der Gott eurer Vorfahren hat mich zu euch gesandt, und sie mich dann fragen, wie heißt er denn? Was soll ich ihnen denn antworten? Gott entgegnete: Ich bin, der ich immer bin. Sag ihnen einfach: Ich bin, hat mich zu euch gesandt. Soweit die Aufzeichnungen von Mose. Mindestens 215 Jahre waren vergangen, seit sich der alte Jakob mit seiner Familie in Ägypten niederließ. Sein Sohn Josef hatte dort in diesem Land in Ägypten Karriere gemacht, hatte einen Regierungsposten inne und konnte jetzt seinen Angehörigen ein privilegiertes Stück Land vermitteln. Und zuerst genossen er und seine ganze Familie mit seinen Brüdern und deren Familien ein hohes Ansehen in diesem Teil Gosen in Ägypten. Aber mehr und mehr nach dem Tod ihrer Väter ist festzustellen, dass sich die Leute, die Nachkommen Josefs und seiner Brüder, der ägyptischen Lebensweise angepasst haben. Sie entfernten sich von dem Gott, der Abraham persönlich begegnet ist, von dem Gott, dem sie ihre Existenz verdanken, der Gott Isaaks und Jakobs, der Josef gesegnet hat. Und sie beteten die ägyptischen Götter an. Der Prophet Hesekiel berichtet noch lange Zeit danach von dieser schlimmen Entwicklung, die wie ein Trauma das Volk begleitete. Ich zitiere Hesekiel. Damals, er spricht hier aus Gottes Perspektive, damals sagte ich, also Gott, zu ihnen, werft die abscheulichen Götzen weg, auf die ihr bisher euren Blick gerichtet habt, und macht euch nicht unrein mit den ägyptischen Göttern, denn ich bin der Herr, euer Gott. Doch sie widersetzten sich mir und wollten nicht auf mich hören. Keiner warf die abscheulichen Götzen weg, auf die sie ihren Blick gerichtet hatten, und sie trennten sich nicht von den ägyptischen Göttern. Was für ein Drama spielt sich hier ab in Ägypten. Da hatten sich diese Leute von ihrem Lebenselement abgeschnitten. Sie hatten den Gott, der ihr ganzes Glück ist, verabschiedet und eingetauscht gegen Götterbilder, die mit Händen gemacht worden sind. Sie hatten sich von der Quelle ihres Glücks verabschiedet. Sie hatten die schützende Hand über ihrem Leben verschmäht. Sie waren wie eine Schule fehlgeleiteter Wale, die es an Land spült. Orientierungslos und hilflos, und sie können das nicht überleben. Sie haben keine Zukunft. Ganz konkret mussten sie nun am eigenen Leib die Konsequenzen spüren, dass Gott seine schützende Hand weggezogen hat, die sie verschmäht haben. Mehr und mehr zogen sie sich den Unmut der ägyptischen Bevölkerung und seiner Regierung zu. Die sahen sich nämlich durch diese stark wachsende Zahl von Hebräern bedroht und fingen an, sie systematisch zu enteignen, ihnen ihr Land wegzunehmen und sie schließlich dann auch zu versklaven. So lebt sich's ohne Gott. Versklavt. Gott dachte daran, sie zusätzlich auch noch bestrafen, dass sie merken, mit wem sie sich eigentlich angelegt hatten. Aber dann erinnerte er sich in seinen Überlegungen daran, an sein Versprechen, dass er ihnen dieses Land Kanaan doch geben wollte. Und so nahm er Rücksicht. Gott, der verschmäht wurde, nahm Rücksicht auf die, die ihn verschmähten. Und er nahm Rücksicht auf die Ägypter, denn er wollte auch ihnen seine Macht zeigen. Er wollte auch sie, dieses fremde Volk, ebenfalls einladen, sich ihm auch anzuvertrauen. Was für ein gnädiger und was für ein geduldiger Gott, der uns hier mitten im Alten Testament begegnet. Er erhörte voller Mitgefühl das Flehen und Schreien seines geliebten Volkes um Gnade und um Barmherzigkeit, obwohl sie ihm den Rücken kehrten. Er rettete sie, obwohl sie die Strafe verdient hätten und sich niemals hätten beschweren dürfen. Und er schenkt ihnen Freiheit. Und so kam es nach dieser langen Zeit in Ägypten und vielen Generationen, die in der Sklaverei leben mussten, zu dieser entscheidenden Passanacht. Gott holte sein geliebtes und doch so undankbares und widerspenstiges Volk aus der Sklaverei. Unter Moses Führung durften sie dieses Land wieder verlassen und machten sich auf den Weg in ihr gelobtes Land Kanaan. Das Land, das schon den Vätern versprochen worden ist und in dem sie gelebt haben. Das Land, das Gott ihnen als Heimat zugedacht hatte. Und unter diesem befreiten Volk war auch Josua, ein junger Mann in den späten 30ern seines Lebens, ungefähr 38, 39. Er war der Sohn Nuns, so hieß sein Vater, N-U-N, Nun. Sein ursprünglicher Name, also Josuas ursprünglicher Name, lautete Hoshea, was auf Deutsch so viel wie Heil und Rettung bedeutet. Mose, der Führer des Volkes und dann später sein persönlicher Mentor, ergänzte diesen Namen Hoschea den Namen Jahwes, Gottes, des lebendigen Gottes. Und so ging dann Josua später als Jehoshua oder kurz Josua in die Geschichte ein. Gott ist Hilfe, Rettung. Auch Jesus trug denselben Namen. Jehoshua, Gott ist Hilfe und Rettung. Und als Moses Assistent macht er sich nun mit all den anderen auf den Weg nach Hause. Endlich sind sie ein freies Volk, aber sie sind noch lange nicht am Ziel. Keiner dachte es in dieser Passanacht ihrer Befreiung, dass diese Reise nun 40 Jahre dauern sollte. Keiner dachte es, dass außer zwei Männern, Josua und Kaleb, keiner der jetzt Erwachsenen jemals das verheißene Land betreten würde. Aber das Unterwegssein in der Wüste hat so allerhand Tücken, wie wir später noch sehen werden. Im Neuen Testament vergleicht der namentlich nicht bekannte Autor des Hebräerbriefs das Leben der Christen mit dieser Wanderung durch die Wüste. Auch für die Christen steht am Anfang eine einmalige Befreiungsaktion. An Karfreitag und Ostern befreite Jesus die Menschen von der Sklaverei, der Sünde, des Todes und des Teufels. Wir können frei sein, um endlich gemäß unserer Bestimmung mit Gott, dem Lebenselement, dem wir alles zu verdanken haben, auch unser Leben teilen und führen zu können. Alles, was uns von Gott getrennt hat, ist aus dem Weg geräumt. Jesus hat am Kreuz dafür bezahlt. Und so wie damals in der Passanacht die Türpfosten seitlich und oben mit dem Blut eines geschlachteten Lammes bestrichen werden mussten, als Zeichen, dass diese Menschen befreit werden dürfen, so braucht es auch für die Menschen unserer Zeit eine ganz persönliche Antwort, dass sie gerettet werden wollen. Damals mussten sie diese Türpfosten bestreichen und sagen, jawohl, ich will gerettet werden. Heute ist es ein ganz persönliches Gebet, in dem zum Ausdruck kommt, ja, ich will gerettet werden. Ungefähr so, Jesus, für mich hast du dich geopfert. Für mich hast du dein Leben gegeben. Dein Blut hat auch für meine Schuld bezahlt. Vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Ich will, dass du ab jetzt die Herrschaft über mein Leben übernimmst. Ich will dir hinterhergehen. Erfülle mich mit deinem guten Geist. Präge mich und verändere mich. Danke, dass du mich auf meinem Weg begleitest und mir vorangehst, bis ich mein Ziel in deiner ewigen Herrlichkeit erreicht habe. Ganz einfaches Gebet, einfach nur die Antwort, ja, Jesus, ich will gerettet werden. Meistens geht mit diesem Wunsch, mit diesem Gebet auch der Wunsch einher, getauft zu werden, als Bekenntnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Jesus, so wie ich jetzt untergetaucht werde, so gebe ich mein altes Leben in den Tod. Und so wie ich wieder auftauche, so will ich jetzt mit dir leben. Diese persönlichen Antworten mit diesem Gebet und der Taufe sind die Befreiung, die Antwort auf die Befreiung durch Jesus, ein Startschuss zu einer neuen Epoche. Darf ich dich jetzt hier mal an dieser Stelle so ganz persönlich und direkt fragen, ohne jemanden jetzt zu nahe treten zu wollen? Hast du Gott diese Antworten im Gebet und Taufe bereits gegeben? Hast du dich von Jesus befreien lassen von deiner Schuld? hast du schon ewiges Leben? Wenn nicht, was hindert dich, diesen Entschluss heute noch festzumachen? Das ist deine Chance. Komm doch zu einem Mitarbeiter unserer PrayStation gleich nach dem Gottesdienst, nach der Feier des Abendmahls und mache hier heute noch Nägel mit Köpfen. Wie gesagt, diese Antworten sind der Beginn einer neuen Epoche in deinem Leben. Wir sind damit noch nicht am Ziel unserer Reise angelangt. Wir sind unterwegs. Wir sind schon befreit und gerettet. Aber wir sind noch nicht am Ziel unserer Reise. Oder so wie es Paulus mal in einem seiner Briefe formulierte, unsere Heimat ist im Himmel, wo Jesus Christus, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn, auf die Rückkehr unseres Erlösers. Er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er seinem verherrlichten Körper entspricht. Dies wirkt er durch dieselbe Kraft, mit der er sich überall alles unterwirft. Soweit Paulus. Wir sind also Wanderer zwischen zwei Welten. Haben gewissermaßen eine doppelte Staatsbürgerschaft. Einerseits gehören wir in den Himmel. Da ist unsere Heimat, da haben wir das Bürgerrecht, da ist unser Zuhause. Das ist unser verheißenes Land, auf das wir zugehen. Andererseits stehen wir mit beiden Beinen fest auf dem Boden dieser Erde. Einerseits lebt Jesus komplett in uns, er regiert uns. Aber andererseits haben wir immer noch zu kämpfen mit unserem alten Ego, mit unserem vergänglichen Körper und mit all den Gesetzmäßigkeiten, Gefahren und Entwicklungen dieser Welt. Wanderer zwischen zwei Welten, schon befreit, aber noch nicht am Ziel. Dieses Leben zwischendrin, dieses Leben im Unterwegssein kann uns tatsächlich manchmal an ein Leben in der Wüste erinnern. So wie es auch den Israeliten in diesen 40 Jahren Wanderung erging. Diese Zeit ist einerseits geprägt von einem Mangel und andererseits von der Erfahrung, von Gott dennoch trotz des Mangels immer wieder versorgt zu werden. Beides, es gehört ganz eng zusammen. Mangel erleiden, Wüste, Dürre und gleichzeitig versorgt zu werden von Gott. Die Gefahr, die der Israel in dieser Wüstenwanderung immer wieder erlegen ist, war, dass sich der Mangel in ihren Augen immer wieder in den Vordergrund schob. Die einmalig riesige Erfahrung, von Gott befreit worden zu sein und ihm ihr Leben zu verdanken, geriet dadurch in den Hintergrund. Und ihre Probleme standen ihnen vor Augen. Das hatte zum Ergebnis, dass sie unzufrieden wurden mit ihrer Situation. Unzufrieden mit ihrer Leitung in Gestalt von Mose. Unzufrieden mit den Nahrungsmitteln. Unzufrieden wegen der Bedrohung durch Feinde. Wegen der Strapazen auf dem Weg. Wegen dem Sand zwischen den Zehen. Nun, das ist auch für uns heute immer wieder die Gefahr, dass wir in diesem Unterwegssein auf den Mangel fixiert werden. Dass wir uns von dieser Unzufriedenheit anstecken lassen. Dass wir gerne schon am Ziel wären. Und wir vergessen allzu schnell, dass es Gott selber ist, der uns immer wieder in die Wüste führt. Wüstenzeiten sind Zeiten, in denen Gott auf nachhaltige Weise unseren Charakter formt. Gott selber stellt uns in die Wüste. Das geschieht nicht, diese Charakterprägung geschieht nicht, wenn alles glatt und rund läuft, wenn alle Bedürfnisse und Wünsche gestillt sind. Charakter wird geprägt in Zeiten der Dürre und des Mangels. So hat Gott ganz bewusst Menschen, die mit ihm lebten, in die Wüste geführt. Ob das nun Mose war, 40 Jahre lang mit den Schafen in der Wüste. Oder wie in unserer Reihe nun Josua, 40 Jahre Wanderung durch die Wüste. Oder aus dem Neuen Testament, Jesus selber wird in die Wüste geführt. Johannes der Täufer, Paulus. Hier wird Charakter geprägt. Das sieht dann so aus, wie es Paulus mal zusammengefasst hat in einem seiner Briefe. Er schreibt: Ich habe gelernt, mit dem zufrieden zu sein, was ich habe. Ob ich nun wenig oder viel habe. Ich habe gelernt, mit jeder Situation fertig zu werden. Ich kann einen vollen oder einen leeren Magen haben. Überfluss leiden, Überfluss erleben oder Mangel leiden, so rum. Denn alles ist mir möglich durch Christus, der mir die Kraft gibt, die ich brauche. Und so kann Paulus mit seinem Kollegen Silas misshandelt und ins Gefängnis gesperrt, die Füße in den Block geschlossen, um Mitternacht anfangen, Gott Loblieder zu singen. Im größten Mangel, angesichts einer unbeschreiblichen Ungerechtigkeit, die sie erleben mussten, unschuldig ins Gefängnis gesperrt zu werden. Pure Wüstenerfahrung. Und er lobt Gott. Das ist ein Charakter, den Gott in dürren Zeiten prägen konnte. Der selbst in der Wüste Gottes Handeln erkennt und an seiner Macht festhält. Das macht ihn widerstandsfähig oder wie wir es heute sagen würden oder immer wieder lesen können, das macht uns resilient gegenüber dem Einfluss schwieriger Lebensumstände. Widerstandsfähig. Es haut uns nicht alles um, was uns ins Gesicht bläst. In dem eingangs zitierten Bibeltext fragt Mose sinngemäß, worauf er sich denn berufen könne, wenn er vor dem ägyptischen Pharao die Freilassung seiner Landsleute durchsetzen soll und wenn er das große Volk durch die Wüste führen soll. Was sei denn seine Legitimation, um so fordernd und führend auftreten zu dürfen? Was gibt ihm die Berechtigung? Und Gott antwortet: Ich werde mit dir sein. Punkt. Ich bin, der ich immer bin. Das hört sich erst einmal nicht nach sehr viel an. Aber gleichzeitig verändert das doch alles. Wenn Gott da ist, dann ist die Wüste nicht nur ein Ort der Einöde und Dürre, sondern in erster Linie ein Ort der Begegnung mit Gott. Ein heiliger Ort. Dann ist Gott in der Wüste da. In der Umgebung der Wüste, des Mangels, reduziert sich unsere ganze Freude auf den, der selbst hier noch alles im Griff hat. Dann reduziert sich unsere ganze Hoffnung auf den, der uns hier in die Wüste gestellt hat und uns auch wieder hinausführen wird. Dann reduziert sich unser ganzer Glaube auf den, der uns festhält, selbst wenn aller anderer Halt fällt. Ich bin, der ich immer bin. Ich bin für dich da, sagt Gott. Und vielleicht steckst du selber ja auch gerade in einer Wüste, einem Ort des Mangels und der Dürre. Und allein du weißt, was dir fehlt und wonach du dich sehnst, was du vermisst und wie sehr du darunter leidest. Und allein du weißt, wie stark dir die Unzufriedenheit zusetzt. Die Unzufriedenheit über den Mangel, wie sie dir den Frieden raubt und die Freude und die Hoffnung nimmt. Und du langsam resignierst und entmutigt wirst. Es ist eine Zeit, in der Gott deinen Charakter formen möchte. So wie ein Diamant. Ein Diamant entsteht nur unter Druck, unter immensem Druck. Und so führt Gott Menschen, die er liebt, ganz bewusst in Zeiten des Mangels hinein, um in ihnen etwas Kostbares, einen Diamanten quasi, entstehen zu lassen. Und selbst wenn du noch nichts davon erkennen kannst und selbst wenn dir Gott noch verborgen erscheint, bleibt er dir dennoch zugewandt. Ich bin, der ich immer bin. Ich bin für dich da. Und selbst wenn du das gar nicht glauben kannst, weil du von Gott enttäuscht bist, ist er dir voller Liebe verbunden und spricht dir mitten in dein leidendes und hungerndes Herz hinein. Ich bin, der ich immer bin. Ich bin für dich da. Komm nach vorne zur PrayStation nach dem Gottesdienst und höre, wie Gott durch diese Mitarbeiter zu dir persönlich sprechen möchte. Ich bin, der ich immer bin. Ich bin für dich da. Und wenn diese Mitarbeiter dir die Hand auf die Schultern legen und dich segnen, ist es letztlich Gott selber, der durch sie dich berührt, um dir spürbar zu vermitteln, ich bin, der ich immer bin. Ich bin für dich da. Das ist jetzt genug. Und wenn wir das Abendmahl nehmen, ist das nichts anderes als eine Speise auf dem Weg, durch die Gott jedem, der sich ihm anvertraut, spürbar, schmackhaft, mit allen Sinnen wahrnehmbar zuspricht. Schmeckst du es? Spürst du es zwischen deinen Zähnen? Spürst du es, wie du es in dich aufnehmen kannst? Ich bin, der ich immer bin. Ich bin für dich da. Ich bin in dir. Ich lass dich nicht los. Ich weiche nicht, keine Sekunde. Ich gehe mit dir durch die Wüste. So möchte ich vor der Feier des Abendmahls jedem die Gelegenheit geben, in einem stillen Gebet zu antworten auf dieses Versprechen Gottes. Um zu sagen, ja Jesus, sei du mir willkommen in meinem Leben. Ich möchte dir mein Leben öffnen. Zieh du ein. Oder wenn er bereits schon drin lebt und die Wüste dir zusetzt, schaff dir Raum in meinem Leben. Setz dich durch. Werde mächtig. Lenke meinen Blick weg von dem Mangel und dieser Unzufriedenheit. Lenk meinen Blick auf dich, in dem ich alles habe, der mich versorgt. Auch in der dürren Zeit. Wirk du in mir, forme du meinen Charakter und ich will es dir erlauben. Ich sage Ja zu dieser Wüste und ich will dir darin begegnen. Jeder ganz persönlich, in einigen Momenten der Stille, die ich jedem anbieten möchte. Und ich beende die Stille dann mit einem Gebet von hier vorne wieder. Ich bete zu dir in der Wüste, wenn alles in mir trocken scheint. In meiner Not suche ich Zuflucht bei dir, denn du bist der Gott, der versorgt. Ich bete zu dir in den Flammen, in Anfechtung, Schmerzen und Not. Ich hoffe auf dich, bist mir mehr wert als Gold. Herreinige mich, mach mich neu. Ich bete zu dir in Bedrängnis, in Kämpfen, die nicht enden wollen. Ich weiß, mit Jesus kann ich triumphieren. Auf ihn ist Verlass alle Zeit. Ich bete zu dir in der Ernte, wenn du mich mit Gutem beschenkst. Ich weiß, du gibst, sodass ich geben kann. Die Saat, die du schenkst, will ich säen. Mein Leben lang. Durch alle Zeiten bleibst du mein Gott. Darum singe ich dir mein Lied. Darum bringe ich dir Anbetung. Ich bete an, ich bete an. Alles, was gegen mich ist, soll vergehen. Ich will mich freuen, verkünde es laut. Gott ist mein Sieg. Ich kann nach vorne sehen. Jesus, so öffne du unseren Blick nach vorne, dass wir dich sehen, dass wir unser Leben in deine Hände legen, dass du selbst in diesen Dürren und Wüstenzeiten uns formen kannst, prägen kannst, dass wir dich darin erfahren können, in deiner ganzen Macht. Und in dieser Abendmahlsfeier möchte ich beten, dass du uns ganz persönlich begegnest, dass wir es fassen können und staunend annehmen können, dass du dich selber geopfert hast, dass es dein Leib ist, der für uns gebrochen wurde und dein Blut ist, das du für uns vergossen hast. Dass wir dich aufnehmen in unser Leben. Wir möchten dir jedes Recht überlassen. Danke dafür, dass du unsere Schuld vergibst, uns reinigst von aller Ungerechtigkeit, auch von dem, was wir in der Stille vor dir ausgebreitet haben. Dass du aufräumst mit dem, was dir missfällt. Hilf uns, uns an dir festzuhalten. Auch wenn uns manchmal der Wind ins Gesicht bläst, an dir dran zu bleiben, konsequent mit dir unser Leben zu führen. Übernimm du das Kommando, auch durch Wüsten hindurch. Wir möchten in deiner Nähe bleiben wo immer du bist, da wollen auch wir sein. Amen. Paulus sagte über das Abendmahl folgende Sätze. Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach's und sprach: Das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach: Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und aus dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer nun unwürdig von dem Brot ist oder aus dem Kelch des Herrn trinkt, der wird schuldig sein am Leib und Blut des Herrn. Der Mensch prüfe aber sich selbst, und so esse er von diesem Brot und trinke aus diesem Kelch. Denn wer so isst und trinkt, dass er den Leib des Herrn nicht achtet, der isst und trinkt sich selber zum Gericht. Das ist die Einladung, die uns Paulus im Namen von Jesus Christus ausspricht. Jeder, der Jesus diese Antworten gegeben hat, ja, ich möchte, dass du in mein Leben einziehst, der ist eingeladen, das mit allen Sinnen zu erfahren. Ich nehme Jesus in mein Leben auf. Ich spüre es, wie er mir vermittelt: Ich bin, der ich immer bin. Ich bin für dich da. So möchte ich die bitten, die beim Abendmahl austeilen helfen, nach vorne zu kommen. Die werden das Abendmahl dann zuerst gereicht bekommen und sie können dann anschließend Platz behalten an ihren Plätzen. Manche wissen noch nicht, wie das bei uns funktioniert. Sie bekommen dann erst die Tabletts mit den Brotstückchen an die Enden der jeweiligen Reihen gereicht und sie können es dann gerade weitergeben zu ihrem Nebensitzer. Sie können ihm dann das persönlich noch zusagen beim Brot: Das ist Christi Leib, der für dich gegeben wird. Vielleicht wissen Sie noch den Vornamen von Ihrem Nebensitzer, sonst haben Sie noch 2 Sekunden, das rauszufinden. Und geben es dann einfach wieder an die Enden der Reihen, da wird es wieder entgegengenommen und nach hinten gereicht. Und mit den Gläschen machen Sie es genauso. Sie bekommen es in den jeweiligen Enden und geben es dann einfach wieder weiter mit den Worten: Lieber Hans Otto, das ist Christi Blut, für dich vergossen. Und für Hans Otto setzen Sie den richtigen Namen natürlich ein, ja. Und die Gläschen müssen Sie nicht mit heimnehmen, sondern da werden dann abschlussleere Gefäße durchgegeben, wo Sie die Gläschen gerade wieder reinlegen können. Das war es eigentlich schon. Und wer nicht weiß, was er während dieser Stille machen soll, bis er das Abendmahl bekommt, der kann einfach dieses stille Gebet fortsetzen. Und einfach Jesus sagen: Guck mal, das ist meine Wüste. Oh, ich habe in dieser Woche so viele Wüstensituationen vor mir. Guck mal, Montag, Dienstag, Mittwoch und so weiter. Ich möchte es erleben, dass du zu mir sagst: Ich bin, der ich immer bin. Ich bin für dich da. Und dann vergeht die Stille im Flug.